Annette Meiritz, Markus Feldenkirchen und Thomas Kistner, Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der es heute nach langer Zeit mal wieder um ein bisschen Fußball gehen soll, WM in Amerika. Und da hilft es sehr, dass Annette Meiritz unserer Einladung gefolgt ist, war lange Zeit Korrespondentin dort für die Kollegen vom Handelsblatt und sagt, die Amerikaner sind vollkommen sportverrückt. Und natürlich geht es, wie immer in Amerika, ums ganz große Geld, horrende Ticketpreise, hohe Inflation. Und das vor dem Hintergrund einer sehr interessanten Debatte, wie ich finde, über Milliardäre in Amerika. 1000 Amerikaner sind mittlerweile Milliardäre, sagt sie. Und Elon Musk ist kurz davor, Billionär zu werden, der erste der Geschichte. Und mitten rein in diese enorme Ungleichheit platzt jetzt Jeff Bezos, der Amazon-Gründer, und fordert keine Einkommensteuer mehr für die Hälfte der Amerikaner. Wie realistisch ist das? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, das müssen wir auch Markus Feldenkirchen fragen, der die Verhältnisse in Amerika ebenfalls sehr gut kennt, war US-Korrespondent für die Kollegen vom Spiegel und sagt, es gab keinen US-Präsidenten vor Trump, der den Sport so sehr als Bühne nutzt wie dieser Mann. Und natürlich sagt er, sollten wir auch immer die Möglichkeit im Hinterkopf behalten, dass Trump das früher oder später für sich selber nutzen könnte, davon profitieren könnte, monetär. Da gibt es, sagt er, ein Maß an Skrupellosigkeit, wie man es in einer Demokratie lange nicht erlebt hat. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, Gespräche über Fußball und das große Geld. Das führt so gut wie immer zu Thomas Kistner, der heute unser Gast ist, vielfach preisgekrönter Sportreporter der Süddeutschen Zeitung, der sagt, diese WM ist eine gigantische Geldpresse für die FIFA und es sind die Fans natürlich, die in allererster Linie dafür bluten müssen. Ein Mann zieht die Fäden, über den wir heute unbedingt reden müssen, Gianni Infantino, der, wie Thomas Kistner findet, Trump in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich ist. Warum? Und welche Rolle spielt bei dieser gigantischen Geldvermehrung eigentlich noch der Sport? Er selber hat darauf neulich eine schöne, eine sehr suffisante Antwort gegeben, als es um die Frage ging, wie diese WM am Ende ausgehen könnte. Da sagte Thomas Kistner, ich glaube, das wird irgendwas ganz Enges zwischen den Kapverden und Haiti. Na dann, herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend. Vielleicht die erste Frage an Annette Meiritz. Ich habe Sie gerade zitiert, Frau Meiritz, sagten, die Amerikaner sind vollkommen sportverrückt. Gilt das auch für Fußball, also für Soccer, wie es in Amerika heißt?
Das werden wir erst sehen, wenn die US-Mannschaft tatsächlich irgendwie ansatzweise einen Erfolg hat, weil die Amerikaner kennen nicht das deutsche Vorfreude-Ding bei Sport. Also die, wenn das Spiel beginnt, dann sind sie da und dann ist ihnen übrigens auch das Geld egal und wie viel sie ausgeben. Aber sie sind natürlich, spielen andere Sportarten eine größere Rolle in den USA. Also Football, Baseball, Basketball. Es gibt sozusagen Hardcore-Soccer-Fans in den USA, ist auch niedrigschwelliger Sport.
Frauen auch, ne?
Auch die das, sehr erfolgreich sind. Aber zum Beispiel, was im Moment eine größere Rolle spielt, sind die, die NBA-Finals in New York. Ich glaube aber, das kann sich im Laufe der Zeit noch ändern. Also weil die Amerikaner, wenn sie sich auch gerne mitreißen lassen von Show, von einer guten Show.
So, und wenn man sich mal, Markus Feldenkirchen, die Ticketpreise anguckt, heute Mexiko gegen Südafrika, was hätte da so ein Ticket gekostet, wenn wir jetzt über das ganz große Geld mal sprechen?
Ja, es gab da unterschiedliche Verkaufsstufen. Seit April sind wir in der letzten und seitdem kennen die Preise wirklich keine Grenzen mehr. Das heißt dynamisches Ticketing, was die FIFA dort macht.
Das ist das erste Mal, ne? Gab es glaube ich noch nie. Ne?
Was, was ist dynamisches nach Ticketing? Oben nicht gedeckelt. Die Nachfrage regelt die Preise, sodass gerade in dem Resale-Bereich, wenn Sie früher ein Ticket bekommen haben, das können Sie über eine FIFA-Plattform weiterverkaufen an andere Interessenten. Und das kann also bis 4- bis 5-stellige Bereiche gehen. Es wird auf einer dieser Plattformen wohl gerade ein Finalticket für über 1 Million, eins wohl für 11 Millionen gehandelt.
Quatsch.
Es ist der absolute Wahnsinn und das hat nichts mehr mit dem zu tun, wo der Fußball einmal herkommt. Und ich glaube, dass Herr Infantino und manche andere das komplett vergessen haben, dass sie da gerade über die Preispolitik den Fußball weit von seinen Ursprüngen entfernt. Ja. Und da kann ich auch als begeisterter Fußballfan sagen, das ist nicht mehr mein Sport, wenn nur noch Superreiche zu dem, wo man ja wirklich drauf hinfiebert als Fan,
ja, klar,
nicht mehr dabei sein kann.
Sie haben jetzt gerade diese absurden Preise genannt. Wir haben, ich glaube, das von gestern, traue ich mich eigentlich kaum zu zeigen, ein Ticket für nur 413.000 Dollar gefunden. Das ist ja dann ein Schnäppchen im Grunde, muss man sagen. Also offizielle Plattform, Herr Kistner, der FIFA, ne? Ja, früher nannte man das ja Schwarzmarkt. Heißt das, die machen jetzt den Schwarzmarkt abgeräumt selber?
Ja, genau. Man hat den Schwarzmarkt übernommen und betreibt ihn so.
Das macht Sinn. Wie und funktioniert dieses
macht
System?
Macht viel Sinn. Und man muss ja auch noch sehen, die FIFA verdient ja noch mal mit, und zwar klotzig. Also wenn die auf der Wiederverkaufsplattform diese 413.000, machen wir es einfacher, 400.000. Das Ding wird verkauft, wechselt den Besitzer und sowohl der Käufer als auch der Verkäufer drücken jeweils 15% davon noch mal an die FIFA ab. Also von den 400.000 landen noch mal 120.000 in der Tasche der FIFA. Das ist das.
Das ist irre. Geschäft, ich hab eine andere Zahl oder Statistik oder Zusammenhang gelesen. Es ist in diesem Jahr jetzt 5-mal teurer, seinem Team sozusagen bis ins Finale zu folgen, als 22 in Katar. Also mal so eine Dimension zu geben. Wenn ich jetzt für das Deutschlandspiel, was ich wer lösen kann, ein Ticket haben wollte, Sonntag, ja, was müsste ich dann tun? Wie würde das laufen? Und kann ich denn präzise und ganz sicher ein Ticket für das Deutschlandspiel kriegen, Herr Kistner?
Also ich bin kein Ticketing-Experte und wir kriegen die Tickets ja auf anderem Weg. Aber es gab zumindest einen Bereich, einen offenen Verkaufsbereich gab es für diese Tickets schon. Nur sind nicht alle Tickets fürs Stadion offen zum Verkauf gestanden.
Okay,
man kann in verschiedenen Konfigurationen, da gab es zum Beispiel, das hat dann die Wettspielbehörde in der Schweiz sehr schnell unterbunden, die Möglichkeit, man kauft sich ein Paket, ein kleines Paket, 3, 4, 5 Tickets. Da packt man dann alles rein, was man haben will, also unter anderem auch ein Deutschlandspiel. Aber ich muss in diesem Paket auch noch irgendeine Mogelpackung mitkaufen. Irgendein Spiel, von dem ich noch gar nicht weiß, was es ist.
Kann was Tolles sein oder kann auch was deutlich...
Genau, das war eine reine Glücksspielgeschichte, wurde deswegen dann unterbunden. Und die Glücksspielbehörde in der Schweiz hat gesagt, hört mal, das könnt ihr nicht machen. Das geht
ist ernsthaft die Glücksspielbehörde ist da eingeschritten?
Auch hier... In Deutschland ermittelt es die Glücksspielbehörde, die ist auch damit befasst, mit diesen Fragen. Also das Ganze zieht noch einen ziemlichen Rattenschwanz hinter sich her. Ja. In den USA wird ja schon offiziell ermittelt, und das ist nicht zu unterschätzen, die Generalstaatsanwältin in New Jersey und New York, beides Demokratinnen, ist natürlich auch wichtig vor dem Hintergrund zu sehen, also keine Trumpisten, haben offiziell Strafermittlungen angeschoben gegen die FIFA wegen des Verdachts auf Betrug mit dem Ticketing.
Vorstellbar. Das ist auf jeden Fall die teuerste WM aller Zeiten für Fans. Sie haben die weiten Wege über 3 Kontinente. Da haben sie Flugkosten. Fliegen ist zurzeit auch nicht teurer, billiger geworden. Nee. Es ist nicht nur die FIFA, die massiv abgreift. Ich glaube, wenn sie kurzfristig jetzt
auf Deutschland... Die Parkplatzbesitzer auch.
Ursprünglich für 225 Dollar. Genau, rund um dieses Stadion in New Jersey, MetLife-Stadion, wo Deutschland auch spielen wird. Dann, sobald irgendwie klar war, wo welche Spiele stattfinden, Hotelpreise bis zu 300% teurer, Transport haben Sie schon erwähnt. Also das hat nichts mehr damit zu tun, wie sich ein normaler Fußballfan ein Turnier vorstellt.
Aber wir sehen doch jetzt schon, dass das auch nicht funktioniert. Also in vielen Städten wie Philadelphia sind die Hotelbuchungen, Airbnb-Buchungen 75% noch frei. Ich habe gerade vor der Sendung auch noch mal mit einem Freund telefoniert. 3 Kinder, 5-köpfige Familie wollten zum Spiel pro Ticket noch relativ günstig, 200. Aber der ganze Trip würde 3.000, 4.000 Dollar kosten, wenn man das alles zusammenrechnet. Mhm. Welche Familie kann sich das leisten? Also das heißt, es gibt einen Kipppunkt. Diese ganze Geldfrage ist für uns Deutsche...
Ein bisschen Olympische Spiele in Italien, ne? Da gab es eine ähnliche Situation in Teilen.
Aber wir müssen natürlich auch verstehen, wie der Amerikaner tickt. Wir Deutschen sind ja oft ein bisschen so Geiz ist geil und überlegen uns, wofür wir Geld ausgeben. Der Amerikaner an sich geht in ein Stadion und bezahlt für einen Hotdog 18 Dollar und es ist kein Problem. Also weil sie natürlich, wenn sie zu einem Sportevent gehen, dann sitzt das Geld locker. Das muss man verstehen, dass die Amerikaner bereit sind, Geld auszugeben bis zu einem bestimmten Punkt. Und ich glaube, dass dieser Punkt erreicht ist, weil diese horrenden Summen, über die wir gesprochen haben, das ist natürlich so absurd, gerade mit der Inflation, dass wir es nicht mehr einfangen können.
Also Parkplatz über 200 Dollar, dann die Bahnverbindung, ne, von New York zu diesem Stadion da in New Jersey.
130 Dollar war im Angebot, jetzt sind sie, glaube ich, auf 100 runtergegangen, was auch noch Wahnsinn ist.
Ja. Die kostet normalerweise, glaube ich, keine 12 oder sowas.
Genau, das ist eine günstige Bahnverbindung. Das gilt für alle. Also das gilt ja auch für den normalen Verkehr dann in der Zeit.
Das ist Wahnsinn.
Ich glaube auch, es ist ein bisschen nicht ganz angemessen, es direkt mit den Amerikanern zu vergleichen. Die sind zu Hause, die müssen nur ins Stadion. Das ist zwar noch teuer genug und die müssen nicht auf das gleiche, den gleichen Preis fürs Ticket berappen, aber die sind zu Hause. Die reisen nicht dahin, die gehen nicht ins Hotel, müssen nicht durch die Gegend fahren mit Flieger, mit welchen Mitteln auch immer. Wahrscheinlich mit Greyhound sind auch viele unterwegs. Von daher glaube ich, wenn man es vergleicht, kämen die Amerikaner zu so einem Turnier in Übersee, in Europa zum Beispiel. Und so. Ich glaube, das wäre dann der
Vergleich,
Maßstab,
den man sagen anstellen
kann,
müsste.
Das ist, die sind so sportbegeistert, dass sie es annehmen. Im Übrigen, die letzte große Umfrage hat gezeigt, dass 54%, also mehr als die Hälfte, in den USA sagen, interessiert uns nicht, wir gehen da nicht hin. Also wir gehen nicht nur nicht hin, sondern wir nehmen es eigentlich gar nicht wahr.
Ich habe kürzlich Markus Feldenkirchen im Gespräch mit Uli Hoeneß gesehen. Sehr sehenswert, muss man sich angucken. Langes Gespräch, sie beide. Und da merkte man auch, Uli Hoeneß hat das Gefühl, da wird der Fußball gerade verraten. Das war mein Eindruck. Ihre auch?
Unbedingt. Also ich meine, er wusste schon früh als Manager, dass es auch Geld braucht, um einen Verein groß und erfolgreich zu machen. Hat da seine Finanzierungsmodelle für den FC Bayern gefunden. Wurde auch nicht immer bei den Werbepartnern darauf geachtet, ob die Menschenrechte jeweils zu 100% eingehalten wurden. Aber der Grundsatz, dass man natürlich in der Business Class, in den Logen, bei den Sponsoren, da soll der Champagner fließen, da soll man auch richtig viel nehmen von denen, die kommen. Aber er hat ja immer gesagt, die Stehplätze, ich glaube, die gibt es im Stadion vom FC Bayern, ab 8 Euro. Das muss leistbar sein für die richtigen Fans. Und diesen Grundsatz finde ich schon richtig. Und selbst jemand wie Uli Hoeneß.
Die Leberkäse-Etage, ne? Hieß das doch immer, ne?
Leberkäse und Champagner, genau. Ja. Und ich meine, selbst Uli Hoeneß, der wirklich wusste, wie man Geld für den FC Bayern generiert, der kann zum Teil mit der Entwicklung des modernen Profifußballs, mit der Hyperkapitalisierung nicht mehr mit.
Bevor wir gleich einmal auch über die politische Inszenierung sprechen, da Kiesner, nur ganz kurz, was für ein Umsatz wird da erwartet? Was springt am Ende für die FIFA dabei raus?
Also da springen eigentlich nur noch, da sind nur noch Zahlen im Raum, wie man so aus einem Donald Duck-Comic kennt. Fantastilliarden. Also bei Trump hat er mal von 50 Milliarden, die WM innerhalb der USA erlösen würde, als Mehrwert, als wirtschaftlichen, fantasiert. Seine eigene FIFA soll um die 11 Milliarden zum Abschluss dieses Vierjahreszyklus, der ja durch diese WM beendet wird, eintragen. Aber es gibt ja noch nicht wirklich die verlässlichen Zahlen. Also wir reden hier ins Blaue rein. Und wenn wir zum Beispiel jetzt feststellen, diese Tickets sind so wahnsinnig teuer, dass die Stadien vielleicht nicht mal, vielleicht nur zu zwei Dritteln im Schnitt ausgelastet sind.
Und das ist doch gigantisch aufgebläht, das ganze Ding, ne?
Früher ich krieg ein Stadion immer gefüllt. Ja? Also Last Minute hole ich Schulklassen und alles Mögliche. Das kennen wir von vielen anderen Sportgroßevents. Also was ist dann wirklich verkauft worden? Das ist die Frage. Und dann sind die Zahlen auf dem Tisch. Und so oder so, wenn die Zahlen auf dem Tisch sind, gegen Ende nächsten Jahres, interessiert das keinen mehr. Und da wird da keiner mehr die Messlatte anlegen und sagen, hör mal, du hast gesagt, das sind 11 Milliarden, jetzt sind es 9, ne?
Es gehen natürlich immer weniger Tickets in den freien Verkauf für echte Fans, weil große Bereiche des Stadions, immer größer werdende Bereiche für die, die richtig zahlen, die Sponsoren sind, reserviert werden. Die sind dann quasi verkauft, aber ist egal, ob oder dann kommen oftmals die Leute nicht und so bleibt dann das Stadionerlebnis ein ganz anderes, weil die teuersten Plätze gar nicht eingenommen werden. Ist ein Phänomen, was es ehrlich gesagt in anderen Spitzensportbereichen auch gab. Ich war vorletzte Woche bei den French Open, tolles Erlebnis, aber da haben sie die ganzen Logen drumherum bis auf den Finaltag, da ist nur die Hälfte los, während die etwas günstigeren Plätze unterm Dach oben, wo ich saß, da ist es voll.
Frau Meyritz, die politische Dimension. Wir haben die beiden gerade im Bild gesehen. Wie sehr nützen die sich gegenseitig, Infantino und Trump, wenn wir mal über diese beiden Figuren sprechen?
Ja, das, wenn man den Begriff Bromance, also die Romance zwischen zwei Brothers auspackt, zwei Brüdern, dann ist das eigentlich die Bromance nicht nur des Jahres, vielleicht sogar Jahrzehnten ein bisschen viel. Also Fakt ist, dass Donald Trump Infantino mehr getroffen hat als jeden Staats- und Regierungschef. Also er ist, Donald Trump mag ja sowieso keine politischen Gipfel, aber sowas mag er. Und wenn dann noch so ein Friedenspreis für ihn erfunden wird und wenn dann
Wahnsinn.
Noch Infantino zu der Eröffnungszeremonie des sogenannten Board of Peace, des Friedensboards, ja. wir erinnern uns, die Konkurrenz ja. zur UN ja. anreist und quasi sich auch aktiv in die Politik damit, also es ist ja Weltpolitik,
also,
das ist alles eins.
Weil Sie es gerade ansprechen, ich glaube, ja. wir haben es auch vorliegen, man muss ja, sich das nochmal anschauen. Und man hat danach einen ganz anderen Blick auf Mark Rutte, muss man ehrlich sagen, was so die Schleimspur angeht. Das ist nochmal eine ganz andere...
Eine moderate Schleimspur von Rutte.
Ja, das ist eine ganz andere Dimension. Also für den Hintergrund, Trump war ein bisschen beleidigt, weil er den Friedensnobelpreis nicht kriegt.
Und also hat man neuen erfunden.
Sagt Infantino, pass auf, ich habe da was für dich und das erste Mal und nur für dich. Bitte schön.
Das ist Ihr Friedenspreis. Es gibt auch eine wunderschöne Medaille für Sie, die Sie überall tragen können, wo Sie wollen.
Und Sie definitiv deserve den ersten FIFA.
Und Sie haben den ersten FIFA-Friedenspreis für Ihr Handeln definitiv verdient. Sie haben es auf unglaubliche Weise erreicht und Sie können immer auf meine Unterstützung und die Unterstützung der gesamten Fußballgemeinschaft zählen, um Ihnen dabei zu helfen, Frieden zu stiften und die Welt überall auf der Welt zum Blühen zu bringen. Vielen Dank, Herr Präsident. Das Wort gehört ganz Ihnen.
Das ist wirklich eine der größten Ehren meines Lebens. Und abgesehen davon haben Gianni und ich darüber gesprochen. Wir haben Abermillionen von Menschenleben gerettet.
Wahnsinn, ne? Also wenn man sowas in so ein Drehbuch schreiben würde, das wird einem jeder rausstreichen. Man würde sagen, das ist zu kitschig, zu unrealistisch.
Was hat so stattgefunden? Als Infantino seinem FIFA-Team erklärt hat, wir machen jetzt einen Friedenspreis, hat das Team am selben Tag, da ging es gar nicht darum, wollen wir noch Kriterien erarbeiten für den Preis, da stand der Sieger, zumindest der erste Sieger, auch direkt fest, Donald Trump. Und das hat alles einen Hintergrund, er macht das sehr geschickt im Sinne seiner Person und seines Verbandes Infantino. Gegen die FIFA wurde zu anderen Zeiten in den USA noch vor ein paar Jahren staatsanwaltschaftlich ermittelt, wegen Korruption. Mhm. Und er hat ihn jetzt einfach zugeschleimt. Und aus irgendeinem Grund laufen die Ermittlungen auch nicht mehr so. Ein Fakt noch, ich habe in der New York Times heute gelesen, dass Infantino im 17. Stock des Trump Tower in New York ein Apartment, ein großes oder ein Büro angemietet hat. Er war seit einem Jahr wohl, er war keinmal da, aber das Geld, die Mieteinnahmen gehen direkt an die Trump-Familie. Es heißt, er würde eventuell bei der während der WM mal in diesem Apartment vorbeischauen. Aber das ist wirklich, also auch finanziell offenbar, sich die Gunst von Donald Trump erkaufen.
So, Frau Meyritz, Sie wollten gerade...
Ich möchte nur noch mal einordnen, und das ist, wenn man diese Bilder sieht, und ich verstehe das auch, ich schäme mich ja auch fremd, wenn ich das sehe. Aber,
ich finde es eigentlich nur lustig.
Aber es ist eben, man muss trotzdem verstehen, woher Trump kommt und was seine Fans von ihm wollen. Da ist Gold auf dem Bild. Finden die super. Die,
okay.
Die finden ihn auch nicht peinlich, wenn er da steht mit seiner Medaille.
Nee, ist sondern, ja höflich.
Sondern sie sehen, er kann ja auch auf seiner Massenkundgebung kann er die Flagge umarmen und seltsam zu YMCA tanzen. Also wir müssen immer sehen, dass es die Inszenierung ist, das eine. Das andere ist, seine Fans finden das authentisch, weil Donald Trump glaubhaft machen kann, dass es nicht nur eine Inszenierung ist, sondern dass er sich wirklich für den Sport interessiert. Die sehen das andere nicht. Ja, die sehen auch diese mutmaßliche Korruption. Und wenn du es genauso beschreibst, ist es nichts anderes.
Der Kontext ist natürlich auch noch ein anderer. Ne? Da gab es noch keinen Krieg in Iran und so weiter.
Das stimmt.
Friedenspreis, der wäre heute jetzt ein bisschen schwerer zu begründen, möchte ich mal sagen.
Ja, nur was ich sagen
Stichwort
will,
Mädchenschule in Teheran und so weiter. Ne? Wir haben Leben gerettet. Also 130 oder 140 Kinder, die dann einfach mal aus Versehen ein Kollateralschaden werden.
Ja.
Da klingt das heute leider sehr, sehr bitter, wenn man das hört.
Die Kritik richtet sich auch nicht so sehr an
gegen Trump,
nee, exakt,
in der ganzen genau. Geschichte, sondern wirklich voll auf die FIFA, die diesen Wahnsinn veranstaltet hat. Das ist ja der ja. Punkt. Und das ist auch der Fremdschämen-Akt, dass der sich dann freut und rumhüpft. Das hat er.
Ja,
das
der ist schon einfach genutzt, höflich, dieses, so wie Amerikaner das immer so sind. Ja.
Also das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und er wird sich damit noch Probleme einhandeln, denn
Infantino.
Sie haben es ja gerade richtig beschrieben, wie das Ganze hier mal kurz aus dem Handgelenk geschüttelt wurde. Dieses Drum kostet einen Haufen Geld, wurde von Tiffany's gefertigt, eine Spezialanfertigung, die musste designt werden. Dann gibt es die Medaille dazu, dann gab es noch ein Videofilmchen, wie toll Trump insgesamt ist. Und es war auf der Bühne der WM, also im Kontext der WM-Auslosung in New York, ist das Ganze abgelaufen. Das heißt, es ist eine FIFA-Veranstaltung und bis auf Infantino wusste eigentlich niemand von denen, die für solche Akte, zum Beispiel das Erfinden eines neuen Preises, eine Jury ausrufen, die dann diesen Preis verleiten, all diese Dinge, die für all diese Dinge zuständig gewesen wären, die sitzen da und kriegen das einfach nur mal so mit, hoppla, jetzt gibt's einen Preis, für wen auch immer. Also niemand wusste Bescheid und da stellen sie natürlich untreue Fragen.
Und gibt's keinen bei der FIFA, der mal aufsteht und sagt, was machen wir da eigentlich?
Das ist eine gute Frage, die Sie unserem DFB-Präsidenten zum Beispiel stellen könnten, Bernd Neuendorf, denn der sitzt im FIFA-Rat-Council. Und da sitzt man dann drin, kassiert 250.000 Dollar oder Schweizer Franken im Jahr, ist ja fast das Gleiche, und chattet zwei- oder dreimal zu irgendwelchen Sitzungen und that's it. Und wenn ich dann alles abnicke, dann habe ich absolut null Arbeit, bis auf das bisschen Kopfnicken. Und genau das ist das, was passiert. Die Vergabe der Fußballweltmeisterschaft an Saudi-Arabien, übrigens auch ein absolut solitärer Akt von Infantino, vorbei an allen Gremien, hat er mit abgenickt, wie in diesem Gremium eben alle nicken. Und diesen Preis dann zumindest posthum auch. Ne? Also das ist der Job. Da sitzen Leute drin, die für einen Haufen Geld eigentlich gar nichts machen. Und das ist eigentlich auch nicht verwunderlich, wenn ich mir überlege, gehe ich da lieber hin und fliege da.
Ist schon klar.
Welt und genieße das alles. Oder bin ich renitent, stelle mich auf die Hinterläufe und kriege da natürlich Probleme im Fußball.
Ist schon klar. Frau Mayritz, kann Trump das jetzt nutzen? Große Sportbühne. Sucht er ja immer, ne? Die Nähe zum Sport. Wenn sich auch jetzt mal anschaut, jetzt stehen da in Amerika 4 Wochen vor uns. Da kommt man aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Ne? Fußball-Weltmeisterschaft,
genau.
Sein 80. Geburtstag, wird ein Käfig aufgebaut vom Weißen Haus. Teile des Weißen Hauses auch parallel einfach eingerissen. Ja? Da kommt mal die Abrissbirne kurz. Und er sagt, ich bild da oder baue da was wahnsinnig Schönes Neues. Mit Bauen kenne ich mich aus. Alles mit sehr viel Gold und Lametta und so weiter. Hilft ihm das, diese Gigantomanie?
Also Donald Trump wusste schon immer Gigantomanie und Show für sich zu nutzen. Und wir haben in den USA die nächsten 4 Wochen so ein bisschen den perfekten Sturm auch. Also wir haben fast jede Woche riesige Veranstaltungen, auch eine große Trump-Rallye, also eine Massenkundgebung im Herzen von Washington. Und das ist alles zeitgleich. Diese 250-Jahr-Feier, der Geburtstag, diese UFC, also für die Mixed Martial Arts-Kämpfe, ist er ein großer Fan von, wird vor dem Weißen Haus inszeniert. Und ich glaube, für seine Fans ist es immer noch eine Bestätigung, dass er da ist. Also er weiß natürlich, dass Sport einer der wenigen Orte in Amerika ist, wo es eigentlich noch nicht so polarisiert ist, also wo in der Theorie die Nation zusammenkommt. In der Praxis ist es natürlich anders, weil es gibt unter den Trump-Gegnern und auch unter denen, die einfach generell von der Politik müde sind, eine Müdigkeit, sich solche Spektakel überhaupt noch anzugucken, weil sie sagen, das wird eh nur noch benutzt. Aber für seine Fans ist es natürlich das Größte, wenn sie ihn da aufmarschieren sehen und er wird in der Loge sitzen mit irgendwelchen VIPs.
Stimmt, aber war interessant, wie er jetzt in New York rausgepfiffen worden ist.
Das ärgert ihn aber nicht. Donald Trump braucht das. Donald Trump braucht auch den Streit.
Den Widerstand.
Der braucht den Widerstand. Also und er hat danach ja sogar gesagt, also wenn ihm das nicht gefällt, dann deutet er ja einfach um, was passiert ist. Er wurde danach gefragt, wie fanden Sie es, die Reaktionen, als sie ausgebuht wurden. Und dann sagte er, ja, wieso, da war doch gar kein Buhruf. Die waren doch alle glücklich.
Um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich habe das Gefühl, es war beides. Es war Buhen und Applaus. Aber was interessant war, da wurde ja parallel dazu die Hymne abgesungen.
Ja.
Und da bist du als normaler Amerikaner sehr ergriffen und entweder leise oder du singst mit, aber du grölst nicht durch die Gegend. Das ist irgendwie eine neue Qualität. Wir schauen mal kurz rein.
ist New York, also Donald Trump ist New Yorker, das ist ja die Schizophrenie bei ihm. Er kommt ja aus einer der liberalsten Städte und ist trotzdem der Präsident, der genau für das Gegenteil steht. New York ist nicht repräsentativ für den Rest des Landes, aber natürlich sagt es was, dass der Unmut und die Emotionen und die Mobilisierung für und gegen ihn selbst an einem Ort wie New York, dass die halt ausbrechen in so einem Moment. Und vielleicht sehen wir das auch noch häufiger in den nächsten Wochen. Wenn die Spiele eben auch politisch werden. Stichwort Iran, Stichwort europäische Nationen, mit denen er sich angelegt hat.
Zu Ihrer Frage, ob ihm das irgendwie nutzen könnte, dieser ganze, dieses schöne Fest eigentlich, eine Fußball-Weltmeisterschaft. Ich glaube, das ist mittlerweile, aus dieser Phase ist er raus, wo er in politischen Kategorien denkt, bringt mir das etwas innenpolitisch?
Zweite Amtszeit.
Ja. Ich glaube auch, hoffe, dass ich da nicht eines Besseren belehrt werde, dass er diesen Gedanken, den es in seinem Team mal gegeben haben mag, biegen wir die Verfassung so, dass es eine dritte Amtszeit Trump gibt. Ich glaube, er hat sich davon verabschiedet. Ob da diese Midterm-Wahlen, die Wahlen im Herbst für die Republikaner erfolgreich oder nicht erfolgreich ausgehen, ich glaube, das ist ihm im Vergleich nicht so bedeutend, wie einfach der Umstand hier eine große Bühne zu haben, die volle Aufmerksamkeit auf sich, auf sein Land, auf die Auftritte in den Stadien zu haben. Das ist ein Selbstzweck bei ihm. Für einen Hardcore-Narzissten ist das so.
Ich meine, Sie haben ja damals, waren doch in der Phase in Amerika, in der dieser Aufstieg gerade so losging, ne?
Ja, als man am Anfang, also wo er den Escalator, die Rolltreppen im Trump Tower in den Keller runterging und seine Kandidatur verkündete. Und damals wurde einfach nur kollektiv über ihn gelacht und gesagt, okay, das ist ein schönes Entertainment für die ersten 3-4 Wochen des Vorwahlkampfes. Aber es ist natürlich großartig, wie er das gemacht hat. Diesen Respekt würde ich ihm immer zollen, weil Kampagnen kann er. Er hatte seine drei Botschaften, die mit weiten Teilen der Bevölkerung resonierten, ist dabei geblieben. Und dann konnte man Woche für Woche sehen, wie sich die Leute verwundert die Augen rieben, weil die damals als Favoriten geltenden einer nach dem anderen die Segel strichen und er am Ende dann als Kandidat und schließlich auch als Präsident
erschien. Ja, Sie haben in dem Zusammenhang, glaube ich, irgendwo mal geschrieben, der hat diese Botschaften konstant und so penetrant immer wieder gesetzt, bis sie den eigenen Leuten wirklich zu den Ohren rauskamen. Und das war der Moment, wo sie dann langsam anfingen, auch in der Breite zu verfangen. Frau Maritz, Sie haben ja dieses tolle Buch gemacht, wie ich zur Trump-Versteherin geworden bin. Habe ich damals mit großem Vergnügen gelesen. Und die Frage ist, wie blickt man heute auf diesen Mann? War selber kürzlich in Amerika. Und ich habe das Gefühl, wir müssen uns da schon einen differenzierten Blick leisten. Da gibt es einerseits jemanden, der fast wirkt wie so eine Comicfigur, der sich auch so inszeniert. Und da ist ganz viel Lametta, aber es ist Show. Dann gibt es aber in der Substanz etwas, wo seine Leute, insbesondere in den Südstaaten, sagen, Vorsicht, der hat geliefert. Der hat das Chaos an der Grenze in den Griff gekriegt. Die Zahlen sind fast auf null. Jetzt könnten wir lange darüber reden, wie man das gemacht hat und wie hässlich das war und welchen Preis diese amerikanische Gesellschaft dafür bezahlt hat. Aber so sehen die das. Und das andere ist, die Wirtschaft hat ein so robustes Wachstum, dass ich sagen würde, wenn wir nur ansatzweise bei diesen Zahlen wären, irgendwo zwischen 3, 3,5, fast 4%, da würden wir in Berlin aus dem Jubeln gar nicht mehr rauskommen.
Genau, das also diese Zahl, die galten für einzelne Quartale. Wir müssen, also was wirklich, das stimmt, dass wir darauf neidisch sein können und wahrscheinlich auch sind. Wir müssen natürlich absehen, inwiefern der Iran-Krieg im laufenden Jahr daran auf jeden Fall noch was ändert. Wie wird jetzt auf ihn geblickt? Also natürlich ist die Euphorie auch unter einem Teil seiner Anhänger komplett verflogen. Also er ist, wenn man jetzt nach Umfragen geht, unbeliebter als Joe Biden nach dieser verhängnisvollen TV-Debatte. Und das war ja wirklich ein Low Point, ein Tiefpunkt für Präsidenten. So, das ist die Zahl. Dann haben wir aber andere Entwicklungen und die finde ich, muss man, wenn man immer über die Stimmung Amerikas, was fühlt Amerika, was denkt Amerika, die muss man halt mit einziehen. Das ist in erster Linie das Geld. Donald Trump und die Republikaner haben den größten, massivsten Spendenapparat aller Zeiten. Und das Geld fließt und fließt und fließt. Ja, es kommt vor allem von Superreichen und von Reichen, aber es ist da. Wir haben einige Vorwahlentscheidungen bei der Kongresswahl für die Midterms, also in Vorbereitung, wo Trump-Kandidaten, einige werden abgestraft, andere werden aber auch
Kentucky und so,
belohnt. Also wir haben diese Spaltung, die ist da. Und die große Frage wird natürlich sein, diese Wirtschaftszahlen, über die wir sprachen. Das Problem ist, dass es jetzt, wie es jetzt ist, nicht nachhaltig ist. Also Inflation, Stichwort, aber auch, also wir können, also wir haben einen KI-Boom in den USA, wir haben Rechenzentrum-Bauboom, daher kommen die Jobs gerade. Das genau. ist das. Und das ist aber nicht nachhaltig, wenn das platzt, wenn das auch mal zu Ende geht.
Wenn es platzt, genau.
Genau. Also, das ist vielleicht, es ist so ein sehr gemischtes Bild. Das Problem ist, dass die Amerika, dass es irgendwann einen Tipping Point geben kann, an dem die Amerikaner zu viel.
Ja, bleiben. Das wollte ich Sie noch mal fragen, ohne jetzt zu politisch zu werden heute in der Sendung, weil wir über Fußball noch weiter reden wollen. Aber es ist jedenfalls ein unglaublicher, nicht Zug zum Tor, sondern ein Zug zum Geld, zum ganz großen Geld.
Absolut.
Es ist Wahnsinn. Ich habe vorhin die Zahlen zitiert, 1000 Milliardäre mittlerweile in den USA.
Hat sich verdoppelt seit 2019.
Überleg mal, ne? 500 mehr. So. Ja. Elon Musk, der kurz davor ist, der erste Billionär der Geschichte zu werden. Sie haben gerade die Midterms zitiert. Diese Wahlkampfmaschinerie, dieser Tage eine Zahl gelesen, von diesen sehr reichen Leuten haben die fast eine halbe Milliarde schon in der Wahlkampfkasse. Mhm. Die spenden wie wahnsinnig. Jetzt kommt Jeff Bezos um die Ecke. Viele von diesen Superreichen, die ziehen ja dann so rum und folgen sozusagen der Spur des Geldes. In Florida zahlst du keine State Tax, also du zahlst keine Einkommenssteuer dort, keine lokale Steuer. Das heißt, die ziehen beträchtlicher Zahl dahin. Diese kleine Insel da, diese künstliche Insel vor Miami, kürzlich auch selbst gesehen, Billionaires Island, da beginnen die Anwesen so ab 220 Millionen aufwärts. Und selbst wenn man es könnte, kann man dort nicht kaufen. Man wird eingeladen, um dort zu kaufen, sonst kommst du da gar nicht rein. Da haben Leute wie Bezos gekauft und andere, der Amazon-Gründer Zuckerberg und so weiter. Bezos sagt, er hat da gekauft, weil er wollte näher an seinen Eltern sein und so weiter, was man auch versteht, was auch ein bisschen emotional und melancholisch macht. Aber offenbar ist das nicht der einzige Grund. Jetzt kommt aber genau dieser Jeff Bezos, Amazon-Chef, und sagt, wir sollten das ganze System hinterfragen. Die unteren 50% sollten gar keine Einkommensteuer mehr zahlen. Und sagt, eine Krankenschwester in Queens oder in Brooklyn, glaube ich, so hat er das Beispiel gemacht, die sollte von ihrem kleinen Gehalt nicht auch noch Geld nach Washington überweisen. Ist das etwas, was funktionieren könnte, was diskutiert wird?
Diese Debatte ist deswegen gerade akut, weil Milliardäre, ich habe es gerade gesagt, verdoppelt seit 6 Jahren, also in einem Zeitraum von 6 Jahren.
Ja, Wahnsinn.
Politisch natürlich in den USA unter Druck geraten, auch durch diese klare Verknüpfung zu Donald Trump. Sie müssen sowas sagen, aber faktisch löst dieser Vorschlag von Jeff Bezos löst ja überhaupt nicht das Problem der ungleichen Einkommensverteilung. Und es würde, ich habe es jetzt auch irgendwo gelesen, es würde natürlich eine sozusagen vom Staat finanzierte Lohnerhöhung für Amazon-Mitarbeiter sein, die genau unter dieser Grenze liegen und dann mehr Geld in der Tasche hätten.
Das ist wahr.
Also er müsste sozusagen gar nichts dafür tun. Das Problem ist, dieser Vorschlag wird so auch in dieser Form nicht durchkommen. Der wird von ein paar Demokraten schon mal gemacht. Aber diese Debatte, also das Interessante ist gar nicht so sehr, was er vorschlägt, sondern warum die Debatte gerade verfängt. Und sie verfängt, weil wir die hohe Inflation haben. Also ich glaube, alle, also von Kindergarten über Benzin, über Ernährung, über Wohnen, hat sich um 25% erhöht.
Genau.
In 5 Jahren. Das heißt, die Amerikaner spüren es. Und
richtig.
Deswegen haben wir diese Debatte, aber gleichzeitig die Schere zu diesem Superreichtum, den Sie gerade beschrieben haben, der immer noch unangefochten ist. Die USA sind eben die Nation der Superreichen.
Und es gibt da auch relativ, das haben wir wieder festgestellt, der Glaube daran, dass man es selber schaffen kann, die Abwesenheit von Neid, auch bei Leuten, die wirklich wenig haben, das fällt einem auf. Die sagen, ja, okay, aber der hatte eine gute Idee, der hat sich da was aufgebaut und ich hätte auch gerne was von dem Kuchen ab, aber er ist nicht neidisch auf Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg.
Das also die, interessant. Wie ich finde, himmelschreiende Ungleichverteilung von Vermögen in den USA, die würde bei uns sehr viel kritischer, auch von der breiten Gesellschaft,
zu Recht auch.
Zu Recht thematisiert als in den USA. Da steckt tatsächlich vor den Superreichen selbst bei vielen Armen immer noch sehr viel Bewunderung mit drin. Mhm. Ich finde einen Aspekt bei der Finanzierung von Politik sehr, sehr wichtig. Das ist natürlich das, formal ist es eine Demokratie, aber wenn die Strukturen so sind, dass du eigentlich auf die Hypermilliardäre und deren Spenden angewiesen bist, um vernünftige Wahlkämpfe zu machen und dich da auch durchzusetzen, ist es natürlich auch eine Unterminierung der Demokratie, weil sich da die Leute einkaufen können. Und wenn du als Kandidat so davon abhängig bist von diesen immensen Spenden, da bist du innerlich nicht frei. Und Donald Trump hat das zusammen mit Bernie Sanders am Anfang in seiner ersten Kandidatur thematisiert. Ein Riesenproblem der amerikanischen Demokratie thematisiert, hat gesagt, Leute, ich bin unabhängig, weil ich bin selber reich, finanziere die kleine Kampagne selber, ich brauche das nicht. Und das resonierte und traf auch, wie immer bei Trump, einen wunden Punkt.
Absolut.
Er macht dann viel anderes falsch, aber diese Analyse war absolut richtig, dass er und seine Bewegung jetzt selbst da die Milliarden oder die Hypermillionen einsammeln, das ist natürlich die Wahrheit heute.
Man denkt an Kamala Harris, nämlich in dem Moment, wo sie vor so einer Vereinigung oder so einem Club von Krypto-Millionären, Milliardären sprach und am nächsten Tag dann bei irgendeiner Wahlkampfveranstaltung armen, schwarzen Arbeitern Kryptowährung empfohlen hat. Und das war völlig klar. Das hat irgendwas mit diesen 20, 30 Millionen zu tun, die da jetzt kommen. Das ist ja auch die Kritik in Amerika, dass diese ganze Politik einfach bezahlt ist, dass zu viel Geld im Spiel ist und deswegen wird nicht mehr Politik für die Leute gemacht. Herr Kistner, wenn man diese WM in Amerika sich nochmal anschaut, wir haben jetzt gehört, Stichwort ICE, Stichwort Einwanderungsbehörde, ein somalischer Schiedsrichter. Somalia ist auch so ein Triggerthema für Trump, immer und immer wieder. Und wenn man sich das anschaut auf seinen Veranstaltungen, in dem Moment, wo Somalia fällt, da geht es um eine spezielle Abgeordnete auch, dann geht es richtig zur Sache. Und wenig überraschend wird dieser Mann daran gehindert, in die USA einzureisen. Wie bewerten wir das?
Also man kann schon auch sagen, es ist überraschend. Denn dieser Schiedsrichter, übrigens Afrikas Schiedsrichter des Jahres, also der Topmann in Afrika letztes Jahr.
Omar Atan heißt der, ne?
Omar Atan.
Genau.
Der ist ja auf der FIFA-Liste gestanden. Das ist ein akkreditiertes Mitglied der sogenannten Fußballfamilie. So heißen die dann immer. Bei Olympia ist es die Olympische Familie, hier ist es die Fußballfamilie. Und die FIFA weiß ja nun, sogar aus eigener leidvoller Erfahrung, wie streng diese Bedingungen in den USA sind. Es gibt viele FIFA-Bedienstete in Zürich, in der Schweiz oder sonst wo in der Welt. Die dürfen auch nicht rein in die USA.
Okay.
Wenn ich ein kleines Verkehrsdelikt habe, also was weiß ich, vielleicht eine kleine Trunkenheitsfahrt, jetzt ohne großen Personenschaden, aber irgend sowas in dieser Art, dann steht das in meinem Führungszeugnis und dann komme ich nicht rein. Mit wirklich niedrigschwelligen Delikten wird da schon rasiert. Und das weiß die FIFA genau, aber sie weiß noch viel genauer, wer alles auf der Liste steht. Das ist ja nun kein Geheimnis. Auch die Kautionszahlungen, die für bestimmte Nationen ausgerufen worden
sind. Teile auch der iranischen Delegation, ne, die nicht einreisen durften und so weiter.
Genau, aber das ist noch mal ein bisschen was anderes. Da haben wir ja nur eine aktuelle Kriegssituation. Aber
aber es ist auch natürlich ein interessanter Punkt. Ne? Ich meine,
schon.
Aber du hast plötzlich eine WM im Land und da kommt die Mannschaft eines Kriegsgegners.
Genau. Und die FIFA hätte sich in diesem Falle zum Beispiel natürlich rechtzeitig drum bemühen müssen, hätte sagen müssen, hört mal, wir haben ja unter anderem zwar nicht die Nationalmannschaft von Somalia, aber wir haben einen Schiedsrichter. Wahrscheinlich gibt es noch zwei, drei, vier Leute mehr, die in diesem gesamten Zehntausende großen Tross rund um die immerhin 48 Nationalmannschaften, die da sind, mitschwimmen. Also das muss man abklären. Und so wie die Gemengelage jetzt ist, man weiß nicht, was der Grund war. Die Amerikaner sagen, das sei berechtigt gewesen. Das ist eigentlich ein bisschen dünn für, also das klingt fast so, als wäre da noch mehr. Man weiß nicht, was da abgeklärt worden ist. Aber so oder so ist es interessant, wenn man auf die Reaktion in Afrika schaut. Und da muss ich sagen, da bleibt der Aufschrei aus. Und da muss man sich schon fragen, warum? Das ist ja nun mal
wirklich
die Steilvorlage. Das ist ein historisches Moment. Denn seit dem Jahr 2000 ist kein Mitglied einer Fußball- oder einer olympischen Familie mehr bei der Einreise gescheitert, in einem Gastgeberland. Aber damals war es ein Mann, der auf der FBI-Liste stand, als usbekischer Drogenlord, der dann in Australien bei den Sydney-Spielen 2000 nicht reinkam. Und jetzt haben wir diesen Fall. Also da wäre es auf jeden Fall angemessen gewesen, das vorher genau abzuchecken. Und die Frage jetzt, warum gibt es keinen Aufschrei? Afrika unterstützt Infantino.
Und womit hat das zu tun? Hat das auch wieder mit dem großen Geld zu tun?
Das hat natürlich mit dem großen Geld zu tun.
Können Sie mal erklären, wie dieses System funktioniert? Also Sie sagten vorhin, 14, 15 Milliarden wird allein die FIFA dort erlösen. Wird das dann verteilt? Infantino verteilt das sozusagen?
Das ist der Wesenszweck der FIFA. Die ist ja nicht einfach nur da und nimmt die Kohle und sagt dann, okay, ihr kriegt ein bisschen was, sondern das muss sie tun. Dafür ist das Ganze ja da, dafür gibt es dieses Turnier und das Geld muss in die Fußballentwicklung fließen. Auch deswegen braucht es kein Infantino, der kann morgen weg und nichts ändert sich, ja. Und auch jeder andere Präsident wäre ja statutengemäß verpflichtet, die Gelder auszuschütten. Denn das muss ja passieren. Also gibt es da irgendein Mehr. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie das passiert, 211 Verbände zurzeit, Nationalverbände, da ist ein großer Haufen von Ländern dabei, die haben keinen Fußballbetrieb, also keinen nennenswerten Fußballbetrieb. Die Turks und Caicos sind ein wunderbarer Strandstreifen in der Karibik. Aber da gibt es kein Fußballstadion, es ist kein Platz. Es hat sich nichts entwickelt, es kann sich auch nichts entwickeln. Also da wird es nie eine Bundesliga geben. Trotzdem kriegen die jedes Jahr, so wie Guam, Guinea, Papua-Neuguinea, ihr Geld. 2,5 Millionen plus Entwicklungsprojekte, die sie dann vorschlagen. Also zum Beispiel hat in den letzten in der Periode von 22 bis 25 hat San Marino mehr Fördergeld bekommen als Brasilien. San Marino.
Warum? Die Fußballgroßmacht San Marino.
Ja, ich hab ja immer irgendeine Bedürftigkeit, aber die Stimme von San Marino ist so viel wert wie die Stimme des DFB, genau. Der 8 Millionen Mitglieder vertritt. Also dieser Wahnsinn. Dass wirklich jede Kokosinsel, jede kleine abgeschiedene Bergregion...
Vorsicht jetzt. Ja? Jetzt sehr persönlich gerade. Ja, weiter.
Ich bin auf der anderen Seite der Alpen zu Hause. praktisch die gleiche Stimme im Parlament hat. Mhm. Das sorgt dafür, dass ich das Ganze als Präsident nur über die Geldausschüttung regle und dass ich mich insbesondere nicht mit denen, die eigentlich Einfluss haben, könnten, nämlich die Europäer mal von Haus aus und einige andere große wie Brasilien, Argentinien und so weiter, die also wirklich ein Gewicht haben in dem System, dass ich auf die gar nicht angewiesen bin. Wenn die sich zusammentun, ja. die und so ist es ja, die UEFA, also die Europäische Fußballunion, steht ihm ja mehr als kritisch gegenüber. Der UEFA-Präsident Alexander Ceferin und er, das ist das Gegenteil der Bromance. Das ist eine Feindschaft. Regelrecht, ja. Und die Europäer blockieren auch alles, auch weil sie wissen, Infantino will dauernd ihnen ans Geld mit neuen Veranstaltungen. Stichwort Club-WM. Und die spielen nicht mit, nur sie haben eben nur 50 oder 54 Stimmen im Parlament. Das reicht nicht, wenn ich 211 habe. Ich brauche 106, um die Mehrheit zu haben. Und die kriege ich immer zusammen, wenn ich mich auf die Kleinen...
Das heißt mit anderen Worten, Markus Feldenkirchen, die Korruption, die Sie da auch im Umfeld der Familie Trump vermuten, und das ist ja mehr als nur eine Vermutung, ist auch ein Riesenthema in Amerika, diese dreiste Korruption wirklich vor den Augen der Öffentlichkeit, die findet da genauso statt. Und die ist, wenn ich das jetzt so höre, ja so gut wie nicht in den Griff zu kriegen.
Ja, also Infantino hat wirklich mit den Gegebenheiten der FIFA das System perfektioniert, verteilt die Gelder so, dass seine Mehrheit auch, wenn er da die nächsten 15 Jahre am Ruder sitzen will, das kann er so hinbekommen. Und es gab mal seinen Vorgänger, Sepp Blatter, FIFA-Chef, der galt eigentlich bis Infantino als Inbegriff der Korruption. Der ist jetzt, Sie fragten eben nach den kritischen Stimmen innerhalb der FIFA, der ist eigentlich derjenige, der am kritischsten über das System Infantino ist. Natürlich alles total verlogen, aber der legt schon den Finger in die Wunde und klar, jetzt ist die Frage, der DFB und andere europäische Nationen sind tatsächlich in diesem Machtnetzwerk FIFA derzeit sehr machtlos. Und trotzdem ist die Frage, ob man da quasi mit unterschwelliger Anpassung drauf reagiert oder ob man trotzdem also wehrhaft zu den eigenen Werten steht. Und ich glaube, da ist noch Luft nach oben.
Ich meine, ja, die Frage ganz offen in die Runde, Frau Maritz, vielleicht auch an Sie. Wie lange wird es dauern, bis dieses System... Wir haben hier oft schon gesessen und exakt das beklagt und stellen fest, es geht immer noch weiter nach oben, es wird immer wahnsinniger. Frag mich immer, wann kommt das irgendwann an einen Punkt, an dem dann Fans, von denen das alles lebt, einfach sich verweigern und sagen, gut, dann mache ich nicht mehr mit, spiele ich nicht mehr. Hat hier irgendjemand Tickets in der Runde? Keiner Tickets. Nee. Würden Sie gerne haben wollen? Nee.
Ich würde keine Tickets dafür kaufen.
Einer der besten Sportreporter des Landes sagt, nee, lass mal, findet alles ohne mich statt. Wie ist bei Ihnen?
Für die, wäre ich noch in den USA, hätte ich wahrscheinlich, also vielleicht nicht das 1.000-Dollar-Ticket, aber für die FIFA kann ich es nicht sagen bei der Korruption. Aber wenn wir mal zurückgucken, Finanzkrise, Epstein-Skandal, Trump-Familie. Also wir haben doch die großen Korruptionsskandale regelmäßig. Im Fall der USA ist es so, dass aber die Behörden, die genau das aufklären sollen, massiv zurückgefahren worden. Das heißt, wer ist die Instanz? Mhm. Wer das aufklärt, wer darüber berichtet, wer nachforscht? Und das scheint ja eher schwächer als stärker zu werden. Eigentlich hatten wir nach der Finanzkrise ja den Punkt, wo eigentlich alle westlichen, auch gerade westliche Industrienationen sagten, das müssen wir ändern.
Das ist das eine. Und das andere, wir haben hier die amerikanischen Behörden, weiß ich noch, wir beide auch hier abgefeiert dafür, dass sie die Korruption im europäischen Fußball und im Weltfußball aufgedeckt haben. Und wir haben immer gespöttelt, ausgerechnet die Fußballgroßmacht Amerika muss jetzt kommen, um im Weltfußball mal Tabula Rasa zu machen.
Aber das war ein großer Irrtum.
Genau. Plötzlich wurde es ganz leise. Hat das was mit dieser Bromance zu tun? Trump und Infantino? Es gibt da diesen einen New York-Flug, vielleicht können Sie das einmal kurz schildern, Herr Kisten. Es gibt einen New York-Flug von Infantino, der bis heute irgendwie nebulös ist.
In der damaligen Zeit, als sich das Ganze aufgebaut und neu sortiert hatte, also 2015 war der große Zugriff. Die Amerikaner haben im Dezember 2010 die WM-Bewerbung gegen Katar verloren. Und nachdem sie vorher schon ein paar Mal abgewatscht wurden, haben sie gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt werden wir was tun. Die Entscheidung war an einem Freitag. Am Montag darauf ist das FBI aktiv geworden. Also Ende Dezember 2010. Die haben sich dann den damaligen amerikanischen FIFA-Vorstand vorgeknöpft. Chuck Blazer hieß der, ist mittlerweile verstorben. Der im Trump Tower womöglich sogar in der gleichen Wohnung gewohnt hatte, in der jetzt Infantino
nicht
ist.
Wohnt. Ja, nicht wohnt. Nur zahlt, aber nicht wohnt.
Der hat da gewohnt auf FIFA, also auch untreue Geschichten noch ein Nöcher. Ja. Also die IRS, die Steuerverhandlung in den USA, hat den FBI-Kollegen da ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Die haben den dann geschnappt, haben gesagt, pass auf, entweder du gehst das lange ins Gefängnis oder du arbeitest mit. Ja. Der hat sich für die zweite Option entschieden. Und sie haben ihn dann immer wieder verkabelt. Sie haben unter anderem in seinem Schlüsselbund ein Mikro eingebaut. Und dann ist er über Jahre hinweg, er war auch im IOC, also im Internationalen Olympischen Komitee, zugange. Hat er auf jeden Konferenztisch, das hat er vorher schon gemacht, also insofern ist es niemandem aufgefallen, ganz salopp seinen Auto oder Hausschlüssel, was es war, dahin geknallt und dann ging es rund. Dann haben die dann 2-3 Stunden konferiert und das FBI hat von A bis Z alles mitgehört. So, und so hatten die dann also ihre Akten kompiliert und sind dann 2014, waren sie so weit, dass sie gesagt haben, okay, wir räumen die Herrschaften jetzt ab. Ja? Ja. Und man muss sehen im Hintergrund, das war eine Aktion der Justiz, aber zugleich haben sie das Ganze auch politisch aufgestellt. Bill Clinton, der damals der Chef der US-Delegation war, als sie sich diese Niederlage eingeholt hatten gegen Katar, hat in Zürich einen Aschenbecher durchs Hotel geworfen vor Wut. Und danach ist die Gang um ihn herum, also die Clinton-Kumpels, die sind aktiv geworden. Die haben eine Agentur gegründet. Doug Bent ist der Chef des Ganzen zumindest mal gewesen, der im Übrigen auch im Bewerbungskomitee ein Direktor war vorher. Firma Teneo. Die wurde gegründet, wurde groß gemacht, ist auch eine ziemliche Skandalorganisation. Auch Anbindung im Übrigen, sowohl Band als auch Clinton sowieso, Epstein und so weiter. Muss man alles nicht ausführen. Und dann war der Zugriff in Zürich, wo sie gesagt haben, so, jetzt holen wir es die Jungs. Die Geschichte mit den Bettlaken und so weiter.
Also in diesem berühmten Hotel.
Im Hotel, wo die Funktionäre dann am Zürichsee direkt aus dem Bett abgeführt worden sind.
Und die Hotelangestellten versuchten, haben sie zu schützen mit Bettlaken.
Mit Bettlaken,
das Ganze abgeschützt. Was zu sehr absurden Bildern geführt hat damals.
Ja, die gingen ja wirklich um die Welt dann. Mhm. Und und dann haben sie also ganz groß aufgetrumpft. Loretta Lynch, die damalige übrigens, ist ganz neu installierte Justizministerin, hat eine Pressekonferenz gemacht, begleitend weltweit zu der Veranstaltung. Ist dann auch selber in die Schweiz, hat dann nochmal einen großen Auftritt gehabt, gesagt, wir jagen euch rund um die Welt. Das bleibt nicht in Amerika stehen, das geht nach Afrika, nach Asien, nach Europa, einmal um die Welt. Durch. Wir finden euch alle. Ihr könnt euch verstecken, wo ihr wollt, die üblichen Sprüche. Und hat es diese tumultarischen Umwälzungen innerhalb der FIFA gegeben. Blatter wurde wiedergewählt, musste 4 Tage später auf Druck der Amerikaner das Amt abgeben. Und jetzt muss also ein neuer Wahlkongress her. Nach den Statuten in einem halben Jahr. Das halbe Jahr war am 26. Februar 2016. Dann so weit rum. Bis dahin muss jetzt die Fußballwelt neu geordnet werden. Wer wird der neue Präsident? Ja? Und für die Amerikaner wissen wir jetzt in der Rückschau aus den vielen Unterlagen, die im Laufe der Zeit kamen, hat sie natürlich die Frage gestellt, weil das war immer nur ihr einziger Antrieb eigentlich. Nicht die Welt aufräumen, sondern wir kriegen jetzt definitiv die Fußball-WM 2026. Wir brauchen einen Präsidenten, der sie uns gibt. Denn das Problem war jetzt, Blatter ist weg, ein neuer wird gewählt und das wird Michel Platini, der Franzose, den wir hier auch sehen. Und der war natürlich derjenige, der für Katar gestimmt hatte, mit noch drei weiteren Leuten, die rübergezogen
okay,
hat.
Okay, also den wollte man nicht.
Nummer eins im Fußball der USA. Der würde niemals die WM in die USA vergeben. Marokko war für 2026 der große Frontrunner. Also was machen wir jetzt als Amerikaner? Wir brauchen einen, auf den wir uns verlassen können. Und in dieser Zeit, die Gegenkandidaten waren übrigens aus Bahrain und aus Jordanien. Also das ist nicht so weit weg von Marokko. Und die Fußballwelt war ohnehin stinksauer auf die Amerikaner nach diesen Ermittlungen. Ja. Und in dieser Zeit, Platini wurde aus dem Verkehr gezogen mit einer ziemlich fragwürdigen Aktion. Hat so eine Zahlung zwischen ihm und Blatter gefunden.
Zwei Millionen,
die aber
wurden dann vor Gericht freigesprochen.
Wurden freigesprochen. Mhm. Ne? Und wenn man sieht, die hatten 3 oder 4 Terabyte Unterlagen. Und haben nie irgendwas rausgezogen. Aber in Windeseile haben sie genau die Sache rausgezogen. Aus Terabytes, ja.
Also das. Ja, Amerikaner können sowas. Das muss man wissen.
Die Schweizer haben auch
und in der Zeit fliegt dann Infantino nach New York. Angeblich, um an einem Marketing-Treffen da irgendwie teilzunehmen.
So war es deklariert in der Reiseabteilung der UEFA.
Das er selber bei gelesen,
ist heute bestritten.
Ja. Stellt sich dann dummerweise
dass
raus.
Er die Reise gemacht hat.
Ne? Stellt sich dann dummerweise raus, dieses Marketing-Treffen war schon am Tag vorher.
Das Marketing-Treffen war am Tag vorher. Er hat daran teilgenommen. Schön. Und zwar per Video aus der Schweiz. Also ja, es super. War eine reine Erfindung.
Er hat dann erzählt, und bis heute ist sozusagen unklar, was der dort genau gemacht hat. Er bleibt bei dieser Darstellung, sagt, da ging es um Marketing und so weiter.
Nein, das hat er nie. Nein. Er hat gesagt, er ist nicht hingegangen.
Ach, okay.
Ah. Er sagt, er kann sich nicht erinnern.
Oh, gut.
Das haben selbst Juristen ihm nicht abgenommen.
Ja, kennen wir Markus Feldenkirchen von Bundeskanzlern.
Ja, ja, also ehemaligen Bundeskanzlern.
Die
ja,
sich
also
nicht erinnern.
Der Neue kann sie an alles erinnern.
Genau.
Bin mir nicht sicher.
Wahlversprechen. In dieser Gemengelage hat sich das dann entwickelt. Also Infantino war im richtigen Moment der richtige Mann. Und wenn man jetzt noch dazu nimmt, dass er selber in den Unterlagen drin war, die zu diesen ganzen Verwerfungen, dem FIFA-Gate-Skandal, wie es damals hieß, geführt hat, weil auch er eine Unterschrift geleistet hat in einem Rechtegeschäft mit Marketendern aus Südamerika, die auf der Verhandlungsliste standen und die jetzt übrigens gerade versuchen, ihr Verfahren endlich zu beenden in New York, dann verdichtet sich die Vermutung, dass das damals von langer Hand vorbereitet worden ist. Pass auf, du wirst nicht, wir gehen dir nicht an den Kragen.
Ist schon klar.
Und wir brauchen dich als einen, der da drin ist. Genau. Das wäre ja nie hochgekommen, wenn die Panama Papers
guck mal,
nicht
kurz jetzt, vor dem Hintergrund dieser Geschichte erscheint dieses schöne Video, das wir vorhin gesehen haben, bei der Übergabe dieses Preises, ja nochmal in einem ganz neuen Licht, muss man sagen.
Total.
Was kann denn nochmal kurz politisch gesprochen zum Schluss an Sie beide als ehemalige Amerika-Korrespondenten die Situation am Golf? Zu welchen Verwerfungen kann das jetzt noch führen? Die Iraner spielen mit bei dieser Fußballweltmeisterschaft. Ja. Frau Meyret, Sie vielleicht zuerst.
Die Iraner also haben ja ihr Basecamp quasi ihr Camp in Mexiko. Also man hat schon mal
Entschärfung.
Entschärfung. Ja. Also das Thema, was uns vielleicht noch beschäftigen wird die nächsten 4 Wochen, ist tatsächlich dieses Thema Terrorgefahr. Also im Zusammenhang mit politischer Gewalt. Also es gab jetzt gerade in dieser Woche auch einen Aufruf der Amerikaner an die Europäer, da stärker zusammenzuarbeiten. Man will also zeigen, dass man das Land, also es ist krasse KI-Technik, Drohnen im Einsatz über den Stadien.
Palantir und so, ne?
Ja, alles dabei. Also die werden alles auffahren zu dieser WM. Also was ich damit sagen will, wir haben einerseits die politische Diskussion, aber auf der anderen Seite wird auch dieses ganze Thema gibt es möglicherweise eine Terrorgefahr oder nicht? Das wird noch mal hochkochen.
Ich hatte das gar nicht so auf dem Radar, bis mir irgendwann auffiel, mit welcher Deutlichkeit, fast schon Penetranz, amerikanische Politiker, auch Trump selber, immer wieder betont, wie sicher diese Weltmeisterschaft sein wird. Warum betont er das immer so? Mhm. Offenbar ist das der Hintergrund.
Naja, und er selbst, Donald Trump selbst, hat ja auch schon mehrere, es gab mehrere Attentatsversuche gegen ihn. Er betont es aber auch, weil das können die Amerikaner natürlich wirklich. Also Großveranstaltungen, Super Bowl absichern und da alles auffahren. Also ich meine, da werden ja selbst Schulen mit KI-Technik vor Schießereien geschützt. Also wenn wir irgendwie was an Schutz wollen, dann muss man in die USA. Und natürlich ist man darauf auch stolz. Aber man will auch darauf hinweisen, dass es auch mögliche Unruhen, also diese ganze Immigrationsdebatte und ob es vielleicht am Rande doch noch zu Razzien kommt und so. Also da ist natürlich viel in der Luft, was Potenzial gibt. Ich will es nicht herbeireden, aber man muss darüber reden, dass es Potenzial gibt für sowas.
Was Iran angeht, natürlich ist es eine einmalige Situation und auch eine bizarre, dass das Ausrichterland gegen einen Teilnehmerstaat gerade Krieg führt. Und man muss auch sagen, dass Donald Trump, dass die USA den Angriff auf Iran gestartet haben, war wirklich der irrsinnigste Schritt in seiner ganzen Präsidentschaft von Trump. Er hat auch seinem Land einen Riesenschaden damit zugefügt. Die Planlosigkeit dieser Operation und nicht zu wissen, welches Ziel das hat, wie die Abläufe sind, dass sich die Iraner mit der Straße von Hormuz beträchtlich rächen können, das ist wirklich das dunkelste Kapitel seiner Amtszeit. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass er keine weitere Eskalation mit dem Iran jetzt will. Mhm. Mit Blick auf das Turnier, aber natürlich auch mit Blick auf die wirtschaftlichen Schäden, die dieser Krieg hat. Und sein großes Problem ist sein einstiger Verbündeter Benjamin Netanyahu. Der spielt mittlerweile ein ganz anderes Spiel. Trump will deeskalieren, will da auch raus, wird das natürlich nie offen so sagen, aber hat ganz klar erkannt, dass das ein Fehler war.
Und wirkt aber auch wahnsinnig hilflos dabei. Ne?
Er ist hilflos, er war hilflos. Also er hatte die Straße von Hormuz als Waffe offenbar nicht auf dem Schirm. Und das ist wirklich Führungsversagen.
Was schwer zu verstehen ist, ne? Wir hatten in dieser Woche John Bolton im Gespräch, den ehemaligen Sicherheitsberater, erste Amtszeit, ne? Der sagte, das haben wir dem immer wieder und noch und nöcher erklärt. Und das ist auch der Grund, warum alle amerikanischen Präsidenten bis dato genau davon abgesehen haben, weil klar war, das ist die weiche Flanke. Ja. Okay, so dann zu den schönen Dingen noch ganz kurz zum Schluss. Wie weit werden wir kommen? Wir spielen am Sonntag, ne?
Gegen
die Fußballgroßmacht
Curaçao.
So.
Da sehe ich durchaus gute Karten für das deutsche Team. Also da bin ich optimistisch.
So ein grundoptimistisches 2-2 oder was ist da drin?
Nein. Ich glaube, das wird ein
deutliches
7-1.
Also, okay.
Man muss
so ein historisches Ergebnis.
Ja, genau.
Ja. Herr Kissner, Sie? Wie weit kommen wir denn da?
In diesem Spiel müssen sie so viele Tore wie möglich schießen, weil die anderen das ja auch tun werden. Und am Ende in der Gesamtabrechnung in der Gruppe kann es dann auch wieder an den Toren liegen, wenn die einen 6-0 gewinnen, die anderen 5-0. Also da müssen sie richtig zulegen. Ich glaube, sie sind im Achtelfinale draußen, weil rein rechnerisch.
Naja, das hat schon einen realen Hintergrund.
Genau, es hat einen Hintergrund, weil da nämlich nicht mehr Curaçao, auch nicht Aruba als Gegner steht, sondern wenn alles normal läuft, wie man sich ausrechnen kann.
Ich habe keine Ahnung, gebe ich zu, aber ich habe uns mindestens im Finale gesehen.
Also wenn es Frankreich ist,
egal
in welchem Finale.
Dann würde ich sagen, ist die Sache offen, aber so weit würde ich gehen.
Und
aber wenn Deutschland Gruppenerster wird und Frankreich auch und wenn beide dann das neue 16. Finale überstehen, treffen sie aufeinander und Frankreich ist zumindest auf dem Papier so gut besetzt. Da kann man nur hoffen, dass es ähnlich läuft bei denen
wie
bei
Real Madrid. 94
wo die Superstars,
auch.
Ja, stimmt.
Ja. Nein, wirklich. Also ich bitte da wirklich mal ein bisschen mehr Optimismus,
mehr Optimismus
an dem
Optimismus
Punkt.
War.
Ja, es muss mal vorangehen.
Frankreich weg, oder?
Ich möchte einen berühmten,
wir zwei zumindest.
Ich möchte jetzt einen berühmten Kanzler zitieren. Wir schaffen das.
Ja, der neue Kanzler, sein berühmter Spruch.
So, und jetzt für die Abteilung Optimismus, Hoffnung, Liebe und Zuversicht. Frau Meyritz, Sie zum Schluss.
Ja, nicht nur Achtelfinale, da gehe ich jetzt nicht mehr. Wir brauchen alle die Infusion Euphorie. Wir brauchen die nach all diesen Nachrichten. Mhm. Und ich sage jetzt mal mindestens Viertel.
Das ist auch nicht so toll. Ich glaube, der Kanzler will erst ab dem Halbfinale kommen. Also da müssen sich
Wollte nicht nur zum Finale kommen?
Ach so, nur zum Finale.
Oder? Genau. Zum Finale,
oder?
Ja. Dann hoffe ich, dass der Kanzler noch mal in die USA fliegen darf diesen Sommer.
Ja, richtig, sehr, sehr.
Ja.
Also für den Fall, dass das Kerosin dann noch ausreichend vorhanden ist. Das wissen wir jetzt auch noch nicht so ganz genau. Ja, das ist die Lage. Optimistischer und besser wird es heute nicht mehr, habe ich das Gefühl. Ne? Dann würde ich sagen, danke ich ganz, ganz herzlich. Und wir sehen uns ausnahmsweise, und da freue ich mich sehr drauf, schon einen Tag nach diesem spektakulären Spiel gegen Curaçao, 7:1 ist die Prognose von Markus Feldenkirchen. Am Montagabend können wir das dann live hier besprechen, 22:15 Uhr sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.